Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben, vor ziemlich genau 3 Jahren. Und ich spüre sie nach wie vor bei mir. Was bleibt von dir, wenn du stirbst? So groß wie die Liebe war, so groß darf auch das Wehmütigsein sein. Was kann ich tun, um den Tod meiner Frau zu überleben? Und er sagte schlicht, du brauchst schöne Projekte. Meine Frau hat nur an diesem, für diesen Abend, der einzige Tag im Jahr, nur für diesen Abend, ihr Hochzeitskleid wieder angezogen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Wilhelm Schmid. Schön, dass Sie da sind.
Ja, gerne.
Herr Schmid, bevor ich Sie vorstelle, bekommen meine Gäste immer die gleiche erste Frage. Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Oh, jeden Tag, wirklich jeden Tag. Das gehört zum Philosophensein.
Passiert das einfach so, sagen, anderslos, also wenn Sie sagen, so, wenn man sich das klischeehaft vorstellt, so in den Philosophensessel zurücklehnen und dann schweifen die Gedanken hinfort, oder?
Es gibt eine ganz bestimmte Situation, die ich jeden Tag habe und die immer mit dem Gedanken an den Tod einhergeht, an den eigenen Tod. Ich lege mich mittags für 5 oder 10 oder 5 Minuten hin. Das entscheidet sich in der Situation von selbst. Und ich liege ein paar Minuten und ich muss an meinen eigenen Tod denken. Das ist ein Automatismus. Ich weiß nicht, wann sich das eingestellt hat. Ich weiß nur, dass das seit sehr lange schon so ist und möglicherweise bis zurückgehend zum Philosophiestudium, wo ich gelernt habe, dass es vor 2.500 Jahren in der Schule des Pythagoras zu den Aufgaben der Eleven gehörte, Meditatio Mortis zu betreiben. Vielleicht war das ein Anlass, aber es ist die liegende Position, die das auslöst.
Und wenn ich mir jetzt das versuche vorzustellen, ist es dann sozusagen ein behagliches Liegen immer noch oder wird das Liegen dann unbehaglich?
Es ist nicht behaglich, muss ich gestehen. Ich lasse es gewähren, aber irgendwann reicht es dann. Und dann springe ich auf, zurück ins Leben mit Freuden und mit Mut.
Das heißt, es ist dann kein richtiger Mittagsschlaf, sondern nur eine Mittagsruhe. Weil ich denke, frage es deswegen, weil ich so eine ähnliche Situation kenne von Mittagsschlafen, Schläfen, sagt man, weiß ich gar nicht, gibt es einen Plural, Mittagsschlaf, den ich mache, dass ich dann ganz tief einschlafe, aber ich habe mir dann einen Wecker gestellt, weil ich auch nicht so lange schlafen möchte und dann wache ich auf und dann hat man manchmal so dieses Zwischenmoment, wo ich dann irgendwie denke, bin ich tot, obwohl ich natürlich am Leben bin, sonst könnte ich es nicht denken.
Die Ruhe ist gut, das Einschlafen ist meiner Erfahrung nach problematisch, weil es dann für Stunden schwierig ist, in die Welt zurückzukommen. Also es ist nur Ruhe für mich.
Und trotzdem wird sie beunruhigt durch die Gedanken an den Tod. Aber Herr Schmid, ich hatte versprochen, dass ich Sie noch vorstelle, den Hörerinnen und Hörern, und das möchte ich jetzt gerne noch nachholen. Herr Schmid ist Philosoph und Autor. Er lebt in Berlin, wo wir uns auch gerade gegenüber sitzen, und hat viele schöne philosophische Bücher geschrieben, die sich auch noch gut verkaufen. Ich habe gelesen, 1 Million Mal insgesamt. Bücher, die verständlich und klug zugleich sind. Ich finde, sie regen das Denken der Leserinnen und Lesern an und bringen das eigene Denken in Bewegung. Und sie haben auch so schöne Titel, wie ich finde, die so ein wenig die Dynamik des Denkens zeigen. So Liebe, wie sie gelingt, oder Unglücklich sein, eine Ermutigung, um nur 2 zu nennen. Oder auch das Buch, das im Hintergrund unseres heutigen Gesprächs steht, Den Tod überleben, vom Umgang mit dem Unfassbaren. Nochmal schön, dass Sie dabei sind, Herr Schmid. Ihr Buch über den Tod ist ja, würde ich sagen, mindestens so sehr ein Buch über die Liebe. Schon ganz am Anfang, auf der 2. Seite, zitieren Sie den alten lateinischen Spruch Omnia vincit amor. Die Liebe besiegt alles. Stimmt das? Kann die Liebe wirklich alles besiegen, sogar den Tod?
Ja, das darf ich jetzt sagen. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben, vor ziemlich genau 3 Jahren. Und das war der Anlass zu diesem Buch. Und ich spüre sie nach wie vor bei mir. Das haben wir auch so besprochen vor ihrem Tod. Das hat sie mir versprochen. Wir sagten, dass wir zusammenbleiben wollen. Das war auch mein letzter Satz ihr gegenüber. unmittelbar bevor sie gestorben ist. Wir bleiben zusammen. Und als ich das erste Mal zu ihr gesagt habe, nach der Diagnose, nach der fatalen Diagnose, Krebsdiagnose, sagte sie darauf, egal in welchem Aggregatzustand. Und ich kann jetzt sagen, sie hat Wort gehalten. Sie hat den Aggregatzustand gewechselt und wir sind trotzdem zusammen. Das ist ungemein tröstlich.
Wie kann man sich das konkret vorstellen, das Zusammensein mit einer Toten?
Meine Frau und ich haben, wie ich jetzt wieder bemerkt habe, ich gerade jetzt in der Zeit, in der es sich zum dritten Mal jährt, befasse ich mich wieder verstärkt mit ihr. Das tut mir gut. Ich mache das sehr, sehr gerne und lese unsere frühesten Briefe, die wir uns geschrieben haben, sehr viele, da wir erstmal eine Fernbeziehung hatten. Und erinnere mich an unsere allerersten Gespräche schon nach dem Kennenlernen, die gingen über Energie. Und genau dieses Thema tauchte in der Zeit vor ihrem Tod wieder auf. Wir hatten 3,5 Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und wir waren halt nun mal ein philosophischer Haushalt, in dem es üblich war, nicht nur Alltagsdinge zu besprechen, sondern auch tiefe philosophische Fragen. Meine Frau liebte das. Und die große Frage war, was bleibt von dir, wenn du stirbst? Was ist das Wesentliche an einem Menschen? Was lässt uns leben? Ist das der Körper? Aber der Körper ist ja nach dem Tod immer noch da, bewegt sich aber nicht mehr. Die Augen können nichts mehr machen, nicht mehr blicken. Der Mund kann nichts mehr sagen. Was ist der Unterschied zwischen dem Zustand vor dem Tod und dem Zustand nach dem Tod? Der Unterschied lässt sich sehr klar benennen. Die Energie ist nicht mehr im Körper, die ein Leben lang im Körper war. Dann kann man natürlich annehmen, oh, jetzt spricht er von esoterischen Dingen.
Nee, ja, das ist der erste Impuls, aber ich wollte Sie nicht unterstellen.
Es ist messbare Energie, es ist kein Geheimnis. Es wundert mich, dass nicht mehr Leute sich darüber Gedanken machen. Wärmeenergie können wir leicht tasten, wenn wir an unsere Wangen fassen und es ist warm, ist das ein Zeichen, dass wir am Leben sind. Wenn Sie einen Toten an die Wange fassen, schon sehr bald nach dem Tod, ist es eiskalt, erschreckend kalt. Und weitere Energie misst man auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, EKG, EEG, das heißt Elektrizität wird gemessen am Herzen, im Gehirn. Menschen funktionieren auf der Basis von Elektrizität, das ist nicht allen klar. Jeder Gedanke ist ein elektrischer Funke. Auf den Intensivstationen kann man das sehen. Im Moment des Todes ist nur noch eine Nulllinie, keine Zacken mehr.
Das kennt man aus den Filmen immer, wenn dann so dieser Piepston kommt.
Ja, genau. Das sind aber physikalische Energieformen. Wärmeenergie, elektrische Energie, es gibt noch sehr viel mehr, aber nehmen wir nur die unmittelbar gut fassbaren. Für physikalische Energieformen gilt schlicht der Energieerhaltungssatz. Alle Energie kann in andere Energieformen umgewandelt werden. Also Wärmeenergie kann in elektrische Energie umgewandelt werden, die in Bewegungsenergie vorwärts und rückwärts, und das gilt für 100 verschiedene Energieformen. Der Energieerhaltungssatz, Hauptsatz der Thermodynamik, sagt, alle Energie kann in andere Energie umgewandelt werden, aber sie kann niemals vernichtet werden. Wenn das stimmt, und daran besteht kein Zweifel mehr, der Satz ist jetzt 150 Jahre alt annähernd, ist vielfach bezweifelt worden, hat sich immer bestätigen lassen. Wir haben also Grund anzunehmen, der Körper stirbt, die Energie stirbt nicht. Das deckt sich mit dem Empfinden fast alle Menschen, die ich mittlerweile gesprochen habe, das sind sehr viele, die kennen das, wenn ein nahestehender Mensch verstorben ist, der ist weiterhin im Raum. Erstmal. Die Energie wird sicherlich dann den Raum wechseln.
Aber mir fällt nur als Rückfrage ein, die Frage ist ja so ein bisschen, was hat diese Energie mit uns zu tun, weil man kann ja Energie auch aufnehmen, wenn man isst Nahrung, dann nimmt man ja auch Energie auf und dann nimmt man sie wieder ab und das ist ja auch ohne, dass man etwas von sich selbst, von seiner Persönlichkeit da hinzufügt oder abgibt. Und deswegen, ihre These ist ja noch weitergehender, die sagt ja, dass diese Energie nicht nur erhalten bleibt, die in dem Menschen war, sondern dass diese Energie auch irgendwas mit dem Menschen zu tun hatte, also mit der Persönlichkeit vielleicht des Menschen zu tun hatte, wo sie vorher drin war, sag ich jetzt mal, wenn man auf den Körper sich beziehen möchte.
Da sind wir fürs Erste auf Überlegungen angewiesen und auch auf Spekulationen. Wichtig ist erstmal, mir ist erstmal wichtig, meiner Frau und mir war wichtig, das festhalten zu können. Das Wesentliche bleibt. In welcher Form genau, ob diese Energie, die einen Menschen im Leben ausmacht, ihre Konstellation nach dem Tod behält, das ist Überlegung. Das lässt sich erstmal nicht beweisen. Ob das noch beweisbar ist, halte ich für möglich und wäre auch wünschenswert. Aber erstmal ist wichtig, das Wesentliche bleibt erhalten. Es gibt aber so signifikante Geschehnisse nach dem Tod eines nahestehenden oder sogar geliebten Menschen. Und das kennen fast alle. So sonderbare Geschehnisse, bis heute passiert mir das, dass ich annehmen muss, diese Energie behält in irgendeiner Form eine persönliche Konstellation. Fast scheint es mir so, als würde sie auch bewusst agieren. Nach heutigem Wissensstand ist Bewusstsein und ich sagen können, eine Leistung des Gehirns. Das Gehirn verfällt definitiv mit dem Tod, das ist Körper. Also könnte man annehmen, muss auch das Ich und das Bewusstsein verfallen. Aber es kommen so gezielte Geschehnisse,
wenn Sie uns
die
einen,
so sonderbar sind.
Würden Sie uns eines dieser Geschehnisse erzählen?
Das Unglaublichste habe ich gleich im Vorwort zu meinem Buch »Den Tod überleben« geschildert. Ich komme am Flughafen Berlin-Brandenburg an, ein Jahr nach dem Tod meiner Frau, und gehe durch die Sicherheitsschleuse, habe nichts mehr an mir, alles sorgfältig abgelegt. Und der Sicherheitsmann nach der Schleuse sagt mir, okay, dann muss ich Sie kurz mal abtasten. Von Kopf bis Fuß findet absolut nichts und sagt zu mir, haben Sie vielleicht eine Frau dabei? Ist das naheliegend, sowas zu sagen?
Das hört sich, als ich es gelesen habe, habe ich mir auch gefragt, wie kommt er auf die Frage?
Eine vollkommen absurde Frage, die aber eigentlich zutreffend war. Denn ich hatte meine Frau inständig gebeten, geh mit auf diese Reise. Wir haben diese Reise geplant, ein Jahr vor ihrem Tod. Und dann sollte sie aber aufgrund von Hirnmetastasen nicht mehr fliegen, unter keinen Umständen fliegen. Sie kommt tot zurück, sagten die Ärzte. Also haben wir das gelassen, aber ich mache diese Reise mit ihr. Ich habe sehr intensiv das Gefühl, die ganze Reise, ich war ganz allein, 10 Tage allein.
Aber damals lebte sie noch oder war sie da schon gestorben, als die Reise machten?
Sie war natürlich tot. Das war ein Jahr
nach ihrem Jahr Tod. Sie wollten die Reise vorher machen.
Es wäre nicht erstaunlich, wenn der Sicherheitsmann sagt, ich gehe durch Schleuse, nach mir kommt eine Frau, dass er sagt, haben Sie vielleicht eine Frau dabei? Dann hätte ich gesagt, ja, schauen Sie mal, da kommt sie schon. Hätte ich beinahe auch gesagt. Aber sie kam ja nicht nach mir, sie kam mit mir durch diese Schleuse. Was mir eine Erklärung dafür ist, warum piepst die Schleuse, obwohl ich nichts an mir habe. Die piepst sonst nie, wenn ich nichts an mir habe. Aber jetzt piept sie, möchte sagen, weil da einer mit der Energie von 2 Menschen durchgegangen ist. Und dafür ist die Schleuse nicht ausgelegt. Jedenfalls war das Sonderbarste, was überhaupt geschehen ist. Und ich hatte schon bei der Ankunft auf der Insel, es war Teneriffa, auch das Gefühl, eine Stimme spricht in mir, ihre Stimme. Sie freut sich mal wieder übermäßig, dass wir unterwegs sind. Das war ihr immer, das hat sie mir auch mal schriftlich gegeben, auch vor ihrem Tod. Es ist immer so schön, mit dir unterwegs zu sein. Aber sie ergänzte jetzt nach unserer Ankunft, aber das Schönste ist, ich muss gar nichts tun. Ich bin einfach nur bei dir. Denn sie hat es ansonsten übernommen, jetzt alles zu organisieren. Sie hatte vorweg dann schon Hotel und alles organisiert. Und jetzt hätte sie den Bus organisiert und unseren Tagesplan gemacht und so weiter und so fort. Ich bin einfach nur bei dir. Und so habe ich mich gefühlt. Ich war keinen Moment allein auf dieser Reise.
Und nimmt diese Begleitung, die Sie durch Ihre Frau immer noch spüren, ab mit der Zeit, weil Sie haben ja jetzt gesagt, es ist mittlerweile fast 3 Jahre her, könnte man sich ja vorstellen, am Anfang ist es intensiver, weil man sich ja auch mehr noch erinnert, weil die Bilder der Ehefrau noch präsenter im Kopf sind. Mit der Zeit nimmt ja vielleicht auch die Erinnerung an den Geruch, an das Aussehen und so weiter in gewisser Weise ab. Habe ich zumindest schon öfter von anderen Gesprächspartnern gehört. Wie ist das bei Ihnen?
Die Intensität nimmt ab, ja. Das begann schon ein Jahr nach ihrem Tod, also nach diesem erstaunlichen Ereignis, dass, wenn ich die Augen schloss, ich nicht mehr sie so intensiv, nicht in ihrer realen Gestalt, aber der Nebel, der nahe war bei mir, der hatte lange noch ihre Gestalt und wurde jetzt diffuser. Und das hat sich so weiter fortgesetzt. Ich hatte auch lange ein intensives Gefühl, wenn ich ihrem Grab auch nur nahe kam. Das hat sich restlos verloren. Und als ich sie neulich mal in Gedanken gefragt habe, macht das dir was aus, wenn ich jetzt nicht mehr so häufig ans Grab komme, dann sagte sie, ich bin doch dort gar nicht, ich bin doch zu Hause in meinem Zimmer. Ja, stimmt, die Intensität zu Hause, die hat sich erhalten. Das ist nach wie vor so. Und ansonsten gibt es nach wie vor Erlebnisse, unglaubliche Erlebnisse, Träume, selten, aber wenn ich meine Frau träume, dann ist sie dermaßen real da, die ganze Nacht, dass ich, wenn ich morgens aufwache, es nicht begreifen kann, dass das jetzt ein Traum gewesen sein soll. Wir sprechen über Situationen, die wir nie zuvor hatten. Es gibt einige Schwierigkeiten zu bewältigen, die sie immer bewältigt hat, die ich jetzt bewältigen muss. Und wo ich Rücksprache mit ihr halte, wie sollen wir das und das handhaben? Und darauf gibt sie Antwort. Das kann ich mir nicht ausdenken, weil das sind teilweise komplizierte Dinge. Aber sie kennt sich da aus und kann mir das schildern und kann mir sagen, was ich da jetzt tun sollte am besten. Und das tue ich und das ist stimmig.
Aber man könnte jetzt ja denken, wenn sie jetzt immer noch auch so, das merkt man auch, wenn man ihnen gegenüber sitzt, so liebevoll und voll Liebe über ihre Frau sprechen und diese Intensität nimmt aber ab, dass es einem dann auch wieder doch Sorge bereitet, weil es ja doch ein noch weiterkommendes, wiederkommendes Entfernen ist. Man könnte ja denken, vielleicht nimmt es irgendwann ganz ab, wenn es auch überhaupt ein bisschen abnimmt.
Also erklärbar ist es mir von der Energietheorie her schon, denn natürlich bleibt die Energie nicht einfach an einem Ort. Energie ist diffus. Sie diffundiert erstmal aus dem Raum, in dem der Mensch gestorben ist, und vermutlich in die Atmosphäre, letzten Endes zurück in den Kosmos. Auch das meine ich in keinster Weise esoterisch. Alle Energie auf der Erde stammt aus dem Kosmos. Es gibt keine eigene Energie der Erde. Von Anfang an nicht. Die meiste Energie, über die wir heute verfügen, ist die Sonnenenergie. Und jeder Mensch weiß, was ihm fehlt, im Norden des Planeten jedenfalls, im November, Dezember, Januar, Februar. So wichtig ist die Energie für unser Leben. Aber die Energie, die der Mensch, über die der Mensch im Leben verfügen durfte, nach dem Tod diffundiert sie letzten Endes durch die Atmosphäre zurück in den Kosmos. Und entsprechend schwächer wird vermutlich die Wahrnehmung. Aber ich habe den Eindruck, ich darf ein gehöriges Potenzial bei mir behalten, das ist möglicherweise in meine Energie übergeflossen. Das bemerke ich daran, dass ich einige Dinge von meiner Frau übernommen habe. Sogar unsere Kinder sagen mir manchmal was Ähnliches. Das ist jetzt, als hätte Mama das in mir gemacht. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der gerne, wenn er geht, zügig geht, fast voran stürmt. Meine Frau ging sehr bedächtig. Und wir fanden natürlich immer einen Mittelweg. Jetzt entdecke ich seit ihrem Tod, dass ich häufig bedächtig gehe und nicht mehr voranstürme. Also es muss eine Energie in mir sein, die von ihr ist und möglicherweise auch in mir bleibt. Das wünsche ich mir sehr. Und vielleicht kann ich das auch auffrischen dadurch, dass ich mich manchmal besonders intensiv mit ihr befasse. Jetzt nähert sich wieder der Jahrestag ihres Todes und da ist ohnehin die Erinnerung stark und die verstärke ich noch. Ich fliehe sie nicht, sondern ich gehe in sie rein.
Das heißt, ihr Trauern, was sie ja sicherlich natürlich trotzdem haben, auch wenn sie jetzt so gar nicht über Trauern gerade gesprochen haben, weil wir jetzt über die Liebe gesprochen haben, ist auf jeden Fall eines, was sich sehr stark sozusagen aussetzt, ist so ein negatives Wort, aber dem zuwendet und nicht sagt, man muss es hinter sich lassen oder sowas. Was ja auch man manchmal hört, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Trauer ist ein Substantiv. Ich mag es nicht, schon weil es ein Substantiv ist. Ich mag Verben mehr. Also ich mag lieber das Traurigsein und wehmütig sein. Das erlebe ich zur Zeit, wo der Jahrestag sich nähert, verstärkt, das Wehmütigsein. Aber das ist dir angemessen. So groß wie die Liebe war, so groß darf auch das Wehmütigsein sein. Insofern, das mag jeder Mensch so handhaben, wie er oder sie das spürt. Ich kann verstehen, dass Menschen das nicht mögen und vielleicht auch nicht gut bewältigen können. Das ist in Ordnung. Das muss ein Mensch für sich spüren. Was kann ich, was will ich? Und das hat sicherlich auch mit dem verstorbenen Menschen zu tun. Hatte ich große Probleme mit dem, dann ist vielleicht Flucht eher angesagt. Oder hatte ich, wie ich das haben durfte, eine sehr große Nähe und dann will ich die auch behalten.
Das war nämlich jetzt auch der Gedanke, der mir kam. Ihr Beispiel ist ja sozusagen ein schönes, eine Beziehung voll Liebe, aber es gibt ja genug menschliche Beziehungen, die das Gegenteil sind, also überhaupt nicht voll Liebe, sondern sogar voll Hass oder wie auch immer man sich es vorstellen kann. Wenn man aber jetzt diesen Energieerhaltungssatz überträgt, dann kann das ja quasi zu so einer Art, ich sag mal, gedanklichen Rechtfertigung für sowas wie, man fühlt sich verflucht, man fühlt sich durch Spuk heimgesucht und so weiter werden.
Ich kenne solche Menschen und die fragen mich auch, was können sie tun? Im Grunde das Gleiche, was ich auch tue, nur halt aus anderen Gründen. Ich habe schon vor ihrem Tod einen meiner besten Freunde gefragt, der das gleiche Schicksal ein paar Jahre früher erleiden musste. Was kann ich tun, um den Tod meiner Frau zu überleben? Und er sagte schlicht, du brauchst schöne Projekte. Die habe ich mir dann zurechtgelegt. Darüber habe ich mit meiner Frau auch gesprochen. Die war daraufhin sehr beruhigt, weil sie befürchtet hat, da die Beziehung wirklich großartig war, mein Mann verfällt ins Grübeln, wozu ich in der Lage bin als Philosoph. Und das tut ihm nicht gut. Also er hat schöne Projekte, dann wird das schon gut klappen. Das sage ich dann auch einem Menschen, der unter großen Problemen zu leiden hat, unter einer großen Belastung, auch energetischen Belastung. Du brauchst schöne Projekte. Du brauchst etwas, was du so schön findest, dass es diese Belastung überstrahlen kann. Die einzige Aufgabe ist, du musst es halt für dich auch rausfinden. Was ist für dich so schön? Vielleicht eine neue Beziehung? Könnte sein, kommt für mich nicht in Frage, aber für andere Menschen sehr wohl. Und selbstverständlich leben wir nicht mehr in der Zeit, in der das moralisch fragwürdig sein könnte. Sind es Reisen? Sind es bestimmte Tätigkeiten? Menschen können ihren Beruf oder ihre Tätigkeit so schön finden, dass sie manchmal auch die Familie darüber vergessen. Also das könnte jetzt vielleicht ein Hilfsmittel sein. Sonst wird es in der Tat schwierig. Wenn ich nichts habe, um die Belastung auszubalancieren, dann wird es schwierig.
Sie haben ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass Sie auch mit Ihrer Frau, bevor sie gestorben ist, über das Sterben gesprochen haben, über die Zeit danach gesprochen haben. Konnte Ihre Frau denn, das hört sich so an, sagen wir, wie sagt man, nicht erhobenen Hauptes, aber mit erhobener Seele, sage ich jetzt mal, in den Tod gehen? Und wenn ja, woher hatte sie das? Das gehört ja, ist ja nicht jedem einfach so vergönnt. Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Sie liebte das Leben, aber das ganze Leben. Und zu diesem ganzen Leben gehörte auch, dass eben Tod vorkommt. Als sie die Diagnose erhielt, war ich paralysiert. Ich war in totaler Verzweiflung. Sie war gefasst und sagte, ich kann das akzeptieren. Die war 10 Jahre jünger als ich. Die war, als sie starb, 59 Jahre alt. Wir hätten noch Jahrzehnte wunderschönes Leben vor uns gehabt. Das hat sie auch bedauert, dass das nun eben nicht mehr so ist. Aber sie konnte das akzeptieren. Sie hat sehr viel aufgeschrieben, was für uns, die Kinder und mich, auch sehr hilfreich war. Ihre Gedanken über Sterben und Tod, Sie hat mir vor ihrem Tod noch eine Reihe wunderbarer Dinge aufgeschrieben. Zum Beispiel, ich komme, sagte sie, ich schrieb sie auf, ich komme aus dem Land ohne Worte und ich gehe zurück in das Land ohne Worte. Dort wirst du mich finden, für immer und ewig. Das war sie. Das war sie. Das war immer auch spürbar in unserer ganzen Beziehung, fast 40 Jahre. Sie hatte eine Heimat, sie liebte das Leben, sie war liebend gerne in dieser Welt und war nicht nur eine wunderbare Ehefrau und Geliebte, sondern auch eine wunderbare Mutter. Aber sie kam aus einer anderen Welt. Das klang immer auch mal wieder durch. Sie nannte das die Lücke. Sie empfand eine Lücke zwischen ihrer Herkunftswelt von dem Land ohne Worte und ihrem Dasein in dieser Welt mit Worten, von denen sie immer empfunden hat, Worte können nicht wirklich ausdrücken, was das Eigentliche ist, was das Wesentliche ist, was das Gefühlte ist. Und das kann ich als Philosoph hundertprozentig unterschreiben. Ja? Worte sind eine Verlegenheit. Wir können halt so am besten kommunizieren, aber wir müssen in Kauf nehmen, dass sie Wesentliches nicht sagen können.
Das heißt, es ist für Sie in Ihrem Denken sogar vorstellbar, dass die Energie, die wir Menschen sind, nicht nur irgendwo wieder hingeht, sondern auch irgendwo herkommt. Also wenn Sie sagen, sie kommt aus einem anderen Land, es ist natürlich irgendwie eine Metapher in einer gewissen Weise, aber es ist ja auch so gemeint, dass sie tatsächlich irgendwo herkam, also dass es sie schon vorher gab.
Natürlich, die Energie kommt aus dem Kosmos, schlicht und einfach. Der Kosmos ist erfüllt von Energie, von gewaltigen Energien. Ich beschäftige mich gerne nebenbei hobbymäßig mit Astrophysik und wenn Sie sich angucken, was im Kosmos alles geschieht mit Energie, das ist gewaltig. Das ist, wir dürfen eine relativ ruhige kleine Welt bewohnen, aber in diesem Kosmos sind Ungeheuerlichkeiten unterwegs. Es lag mir immer am Herzen, meine Frau hat ein halbes Theologiestudium absolviert. Es lag auch mir immer am Herzen, die Brücke zu finden zwischen Philosophie und Theologie. Und es scheint mir hier eine Brücke zu sein. Das, was unsereins nüchtern als kosmische Energie bezeichnet, die aber gewaltig ist, ist das sowas sehr viel anderes als das, was Religionen als Gott bezeichnen oder das Göttliche. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn wir dieses Leben verlassen und ganz sicher in einer anderen Dimension ankommen. Wir wissen nicht, in welcher Verfassung genau, aber nehmen wir mal an, vielleicht doch irgendwie als Person. Also wir kommen in der anderen Dimension an. Da steht niemand, der zu uns sagt, gehen Sie nach links, wenn Sie religiös sind, gehen Sie nach rechts, wenn Sie säkular sind. Das ist Unsinn. Es gibt keine geteilten Welten in dieser anderen Dimension. Das ist eine Welt mit erstaunlichen Phänomenen. Und weltlich können wir die eben als energetische Phänomene betrachten und religiös können wir das als göttliche Phänomene betrachten. Aber das sind zwei Sichtweisen zu ein und derselben Sache.
Die modernen Religionstheoretiker würden ja auch, würde ich jetzt zumindest sagen, dass so wie Sie das beschreiben von dem, wie Ihre Frau gedacht hat und auch so wie Sie Ihr eigenes Denken jetzt beschreiben, eben durchaus als religiös bezeichnen, bloß eben halt nicht als christlich-religiös oder in einem positiv-religiös, sondern philosophisch-religiös. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man die Religion eben als Offenheit für, wie sagen jetzt andere Dimensionen oder für das Transzendente, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ansieht, dann könnte man ja sagen, es ist einfach eine Form von Religiosität.
Warum hat meine Frau das Theologiestudium abgebrochen? In der Hälfte, weil sie nicht zurechtkam mit der Dogmatik. Dogmatik besteht aus Worten und Sätzen, Festlegungen und das konnte sie, die herkam aus einem Land ohne Worte, konnte sie nicht.
War es ein katholisches oder ein evangelisches?
Evangelische Theologie, das konnte sie nicht mitmachen. Wie das Leben so spielt, gegen Ende ihres Lebens, und wir wussten gar nicht, dass das gegen Ende ihres Lebens ist, sie hatte noch gar keine Diagnose bekommen, waren wir in Südindien für 4 Wochen unterwegs. Eine unserer wahnsinnstollen Reisen. Und ich habe gestaunt, wie meine Frau spirituell und religiös aufgeblüht ist dort. weil sie dort eine Art von Religiosität mitbekommen hat. Das war ihre Religiosität. Welche? Eine, die in keinster Weise dogmatisch festgelegt ist. Sondern die, wir hatten viel mit den Menschen dort zu tun, die auf eine Weise religiös sind, das kennen wir überhaupt nicht mehr. Ich möchte das nicht abwertend, sondern hochwertend als naiv bezeichnen. Eine vollkommen natürliche, naive Religiosität, für die die ganze Welt einfach erfüllt ist von Göttlichkeit. Das war hinreißend.
Waren das Hindus oder was für eine Religion war das?
In Südindien gibt es verschiedene Religionen und genau das gefiel meiner Frau auch. Nicht die Festlegung auf eine bestimmte Religion. Und die hinduistische Religion ist ja an Buntheit nicht zu überbieten. Das ist ihr leider von hiesiger Religiosität immer auch mal vorgeworfen worden. Vielgötterei, das ist Unsinn, das ist keine Vielgötterei. Das sind viele Emanationen einer Gottheit. Darüber sind sich auch Hindus immer sehr bewusst. Da ist eine Gottheit, ein Wesentliches, das zugrunde liegt. Dass ich eben in einigermaßen Nüchternheit als kosmische Energie bezeichnen würde.
Wie ist Ihnen da die Religion so begegnet? Was können Sie ein Beispiel erzählen, was da so faszinierend war, was Sie erlebt haben, wie die Religion da vorkam?
Der Fahrer, der uns dort fuhr, bitte, das ist hoffentlich nicht elitär gemeint, Sie tun gut daran, wenn Sie überleben wollen, auf den Straßen dort mit einem Fahrer unterwegs zu sein und sich in keinster Weise selber auf die Straßen zu wagen. Indien hat mit die höchste Todesrate auf seinen Straßen. Der Fahrer, der uns gefahren hat, der hat jeden Morgen seinen Elefantengott gefüttert mit frischem Gras. Der baumelte am Rückspiegel im Auto und das meinte er ernst. Das war nicht Vollzug eines bloßen Rituals, weil eine Kirche ihm das gesagt hat. Hinduismus ist ja in keinster Weise Kirche. Sondern er war sicher, dieser Elefantengott beschützt uns. Aber nur, wenn er eben jeden Morgen mit frischem Gras gefüttert wird.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis, was ich mal in Ecuador hatte. Da fährt man dann mit so, damals fuhr man, ich weiß nicht, ist schon 20 Jahre her, mit sehr ramponierten Bussen über Andenstraßen und ganz oben stehen immer so kleine Marienaltäre. Also das sind dann, eher sieht aus wie für uns, wie eine Barbiepuppe, die als Maria verkleidet wurde. Und da blieb jeder Bus auch stehen und hat diese Maria mit, es waren meistens irgendwelche Centstücke, auch quasi gefüttert. Also ich weiß auch nicht, ob die jemals von irgendwann abgeholt wurden, weil ich glaube nicht, dass es sich jetzt gelohnt hat, für die katholische Kirche dann immer da hochzufahren auf die Passhöhen und diese Centstücke zu holen. Aber das war auch so. Es war selbstverständlich. Man konnte dort nicht vorbeifahren, ohne stehen zu bleiben und das abzulegen.
Diese tiefe Verbundenheit, die ein Mensch spürt, zu etwas, das größer ist als er oder sie, und das Bewusstsein, aber eben nicht gebildete Bewusstsein, sondern nicht verbildete Bewusstsein, dass wir von einer Dimension herstammen und vielleicht auch geleitet werden aus einer Dimension und zu dieser Dimension zurückkehren. Dieses Bewusstsein ohne Studium, ohne Dogmatik, das ist hinreißende, naive Religiosität, wie ich sie bezeichnen würde, die uns offenkundig verstellt ist und zu der wir vielleicht zurückfinden können. Aber ich bin ja schon auch der, der die Dinge dann nüchtern betrachten möchte. Ich möchte immer wissen, was steckt dahinter, was liegt zugrunde, um möglicherweise mit Bildung dann doch wieder zu dieser Einsicht zu kommen.
Das stelle ich mir gerade besonders schwer vor, weil wenn man dann sozusagen sich in die zweite Reihe stellt und den Busfahrer oder den Taxifahrer betrachtet, wie er den Gott mit Gras füttert und als Philosoph oder als, sag ich mal, aufgeklärt denkender Mensch sagt, es wird keine magische Handlung dort irgendwie passieren wahrscheinlich, ja, und das dann trotzdem gut zu finden, das ist doch schwierig. Also wie machen Sie das? Das würde mich wirklich auch persönlich interessieren.
Menschen leiden immer wieder in ihrem Leben an einem Mangel an Energie. Und was ist dann ratsam? Es ist ratsam, wieder zur Energie zu kommen. Wie können wir das machen? Im Grunde ist die Energie ja um uns herum. Wir müssen uns nur wieder öffnen dafür. Wie machen wir das? Zum Beispiel, indem wir meditieren. Meditieren ist nichts anderes, als wieder in Kontakt zu kommen zu der Energie, die offenkundig jetzt außerhalb von mir ist, um mich wieder zu öffnen zu dieser Energie, für diese Energie. Philosophisch würde ich sagen, Besinnung. Ich besinne mich, ich werde nachdenklich und führe mir vielleicht einige Dinge vor Augen. Was ist wesentlich, um mich auf diese Weise zu öffnen für Energie? Was machen religiöse Menschen? Sie beten. Das ist nichts anderes, als sich zu öffnen für Energie. Und dann bestimmte Dinge an sich zu bemerken, wie es einströmt. Ich glaube nicht, dass das eine Einbildung ist, sondern dass das wirklich stattfindet. Irgendwann wird man das möglicherweise messen können. Dieser Mensch geht wieder in seinen Alltag zurück und ist offenkundig erfüllt von Energie. Ja, wo soll denn die plötzlich hergekommen sein? Einfach daher, dass er oder sie sich wieder geöffnet hat für diese Energie. Sie strömt ja um uns herum. Nur wenn ich mich verschlossen halte oder wenn ein missliches Ereignis mich verschlossen hat, eine Enttäuschung, eine Verzweiflung, entlassen, verlassen zu sein, das verschließt Menschen erstmal und dann kommt uns Energie abhanden. Ohne Energie können wir aber nicht leben. Das spürt ein Mensch und sucht dann eben nach Energie. Die wunderbarste Methode, Energie zu gewinnen, ist natürlich schlicht und einfach zu lieben und geliebt zu werden.
Sie haben jetzt das Wort Besinnung verwendet. Mir fiel dann sofort das alte religiöse Wort der Andacht ein. Das ist, was ich auch sehr schätze, weil es sowas ähnliches ist. Man geht in eine Kirche und man setzt sich hin. Man betet nicht in dem Sinne unbedingt irgendwelche Worte, sondern man ist irgendwie andächtig. Und dann merkt man das auch in sich.
Ja, Andacht ist ein wunderschönes Wort. Altes Wort, das wir wieder erneuern könnten, denn es steckt da drin ja Andenken. Wir denken an, eben zum Beispiel an das Wesentliche. Was ist das Wesentliche des Lebens? Die Brücke ist für viele Menschen, darüber nachzudenken, was ist ihnen wichtig im Leben. Wichtig ist was anderes als das Wesentliche, aber wichtig ist auch wichtig. Was ist mir wichtig? Zu gegebener Zeit war das für mich eine entscheidende Frage, als ich mich mal in der Mitte meines Lebens, als ich 50 Jahre alt geworden bin, gefragt habe, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und die Antwort war sonnenklar, meine Frau. Und die Rückfrage an mich, gehst du auch so mit ihr um? Das stimmte zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich habe meine Arbeit mit Wissen meiner Frau, denn meiner Arbeit den Vorrang gegeben. Im Zweifelsfall zählte meine Arbeit, die Zeit, die sie in Anspruch nimmt. Und meine Frau war so lieb, das hinzunehmen, wenn es mal drauf ankam. Aber von dieser Stunde an habe ich das umgestellt. Und das hat sie bemerkt, lange bevor ich ihr gesagt habe, hat sie bemerkt und hat es beantwortet mit noch mehr Entgegenkommen. Das hat uns die zweite Hälfte unserer Beziehung, 20 Jahre, wunderschöne Beziehung beschert. Noch schöner als die erste Hälfte. Und das beruhte auf der Frage, was ist wichtig? Für viele Menschen sind auch Dinge wichtig. Ein Smartphone zu haben, ein Auto zu haben oder Reisen zu machen, etwas, was man sich kaufen kann. Ich bin fern davon, mich darüber zu entrüsten. Es ist gut, wenn Menschen für sich herausfinden, was für sie wichtig ist. Aber der nächste Schritt wäre dann, rückzufragen, bist du dir auch sicher, dass das wesentlich ist? Was ist, wenn dein Smartphone weg ist? Ist damit dein Leben zu Ende? Es ist sehr misslich, aber dein Leben ist damit nicht zu Ende. Dein Leben ist zu Ende, wenn du sämtliche Energie verlierst. Wann verlierst du sämtliche Energie? Wenn du die Liebe verlierst. Also könnte es sein, dass die Liebe wesentlicher ist als das Smartphone?
Ja, wenn man sich das so rational sagen kann und dann muss es nur noch ankommen beim Gegenüber und er muss sagen, ja, Sie haben recht, es ist, ich ändere jetzt meine Vorstellung, aber das ist wahrscheinlich dann gar nicht so leicht, das anzunehmen. Aber ich leuchte mir natürlich total ein, aber wenn Sie jetzt nochmal auf die Liebe und auch nochmal auf Ihre Frau zurückgekommen sind, dann ist mir noch eingefallen, was ich beim Lesen Ihres Buches dachte, und zwar habe ich das Glück, auch eine Frau zu haben, die ich sehr liebe und hatte natürlich schon oft die Vorstellung, das heißt natürlich, aber ich hatte sie auf jeden Fall schon öfter, was wäre, wenn sie sterben würde, was würde ich tun? Und ich hatte dann immer so auch dieses, was Sie sagten, Sie können sich keine neue Beziehung vorstellen, diese Vorstellung, das kann ich nicht, das will ich nicht, das würde ich nie wieder wollen, weil dann würde ich ja dieses Einmalige, was wir haben, irgendwie entwerten. Aber gleichzeitig stelle ich mir das dann auch vor, wenn man dann so zurücktritt und über seine eigenen Gedanken nachdenkt, dass es ja auch eine Bürde ist, ja, weil man sich dann ja, ich meine, Sie sind jetzt, ich habe es mir von 71, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben, wenn Sie können ja auch mehrere Jahrzehnte leben und dann haben Sie sagen Ihrer Frau ja versprochen, wir bleiben zusammen und schließen sozusagen für sich eine neue Liebe aus. Es ist ja auch eine Bürde.
Ich empfinde keine Bürde.
Weil es sozusagen Möglichkeiten des Lebens verschließt, die ja auf einen zukommen können. Liebe ist ja nichts, was man planen kann. Liebe passiert ja auch, kann ja auch wieder passieren, kann man sich zumindest vorstellen.
Ich bin so erfüllt von meiner Frau, das reicht locker für den Rest meines Lebens. Ich empfinde keine Bürde, ich empfinde Fülle. Und dafür bin ich dankbar und vor allem ihr dankbar, weil das verdanke ich ihr. Unglaublich viel verdanke ich ihr. Und dabei möchte ich bleiben. Das Schöne, was ich realisieren möchte, ist Dasein für unsere Kinder. Wir haben wunderbare Kinder. Das war ein Beweis dafür, dass da zwei Menschen zusammengehören. Wenn Menschen so wunderbare Kinder haben, dann muss das ja auch was mit ihrer Beziehung zu tun haben. Ich habe eine wunderbare Arbeit, der ich mich mehr widme als je zuvor. Ich habe wunderbare Freunde und Freundinnen, die ich nicht so intensiv wie meine Frau gepflegt habe. Das tue ich jetzt aber. Und ich möchte die Reisen machen, die meine Frau und ich noch geplant hatten. Und die mache ich mit ihr zusammen. Und darf ich sagen, ich gründe einen Garten, von dem meine Frau ganz zuletzt geträumt hat. Sie hatte einen kleinen Garten in Berlin. Aber sie wünschte sich einen größeren Garten außerhalb von Berlin. Sie mochte die Stadt überhaupt nicht. Ich mochte sie sehr. Also, sie hat ein Grundstück außerhalb gefunden. Sie ging selber an die Planungen. Und das hat sie zutiefst bedauert, dass sie die Realisierung jetzt nicht mehr erleben kann. Ich habe ihr aber gesagt, ich werde das realisieren. Und der Garten wird ihren Namen tragen. Da werde ich eigens ein schmiedeeisernes Schild anbringen, dass das ihr Garten ist. Und war mit den Kindern schon dort. Der Garten entsteht jetzt seit 2 Jahren. Da wächst schon und blüht was. Prächtig. Und die Kinder sagten sofort, das ist tatsächlich, das fühlt sich an wie Mamas Garten. Nur größer als zuvor. Dann entsteht da was Tolles.
Sie haben ja erwähnt, dass es 3 Jahre her ist. Ich habe im Buch gelesen, es war Heiligabend, dass Ihre Frau gestorben ist. Jetzt, wir nehmen den Podcast auf Mitte Dezember. Das heißt, der Heiligabend jährt sich wieder. Haben Sie denn ein bestimmtes Ritual, was Sie vollführen, sage ich mal, durchführen an diesem Tag, der ja sowieso schon ein besonderer Tag ist, wo viele Emotionen zusammenkommen?
Es gab ein Ritual, immer, das unsere Familie geprägt hat. Die Kinder liebten das, meine Frau liebte das, ich sowieso. Und das bestand darin, dass ich morgens mit den Kindern den Christbaum schmücke, mit 1000 Kleinigkeiten, Erinnerungen an ihre Kindheit, Zettel, die sie uns mal geschrieben haben, die sie jetzt auf dem Baum wiederfinden und darüber schmunzeln. Und nachmittags bin ich mit den Kindern in die Stadt gegangen. Die Stadt ändert sich an diesem Tag gegen Abend, wird ganz ruhig und besinnlich. Wir gingen ins Café und haben immer im Café sonderbare Menschen getroffen, mit denen wir uns unterhalten haben. Und wir kamen zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa 19 Uhr, zurück. Meine Frau hat zwischenzeitlich die Geschenke drapiert, das Essen vorbereitet. Und nur an diesem, für diesen Abend, der einzige Tag im Jahr, nur für diesen Abend ihr Hochzeitskleid wieder angezogen. Das sagt alles, was ihr das bedeutet hat. Und so plus minus 19.19 Uhr saßen wir beim Schnabulieren. Wann ist meine Frau gestorben? An Heiligabend um 19.19 Uhr. Als ich das gesehen habe, wir waren bei ihr, ich saß am Sterbebett, wir schauten uns in die Augen, als ihre Augen brachen. Und im Augenwinkel sehe ich die Uhrzeit 19.19 Uhr. Ich wusste sofort, das ist kein Zufall. Das meint sie als Vorschlag für unsere Kommunikation. Das ist einprägsam. Sie war in der Lage, solche Dinge zu machen. Sie hat auch unseren Hochzeitstag auf unseren ersten Tag gelegt, also datumsmäßig, weil sie sagte, dann kannst du dir das besser merken und musst nicht wie andere Männer dich immer fragen, wann ist nochmal unser Hochzeitstag? Weil den ersten Tag vergisst niemand in einer Beziehung. Und Tatsache, diese Doppelung kommt so häufig vor, jeden Tag. Nicht immer die Doppelung 19.19 Uhr, die aber signifikant häufig, sehr beliebt ist auch die Doppelung 17.17 Uhr, kam mehrfach vor, als ich an dem Buch Den Tod überleben gearbeitet habe. Oder 10.10 Uhr oder was auch immer. Jeden Tag 2 bis 3 Mal, was jeder Wahrscheinlichkeit widerspricht. Ich verstehe das als unsere Kommunikation, denke jedes Mal an sie, schmunzle, lächle, bin glücklich, mit ihr weiter zusammen zu sein. Und das ist, was weiterhin am Heiligen Abend präsent ist. Die Kinder wollten nur leichte Abwandlungen, damit es nicht genau so ist wie mit Mama, aber im Großen und Ganzen schon so. Und wir leiden nicht am Heiligen Abend. Wir verbringen wirklich einen frohen Heiligen Abend, wie immer. Denn nur das, ganz sicher, nur das ist im Sinn meiner Frau.
Lieber Herr Schmidt, wir müssen langsam schon zum Ende kommen, aber ich wollte Sie jetzt zum Schluss noch fragen, fürchten Sie denn den Tod für sich selbst? Oder kann man sogar sowas in sich, oder spüren Sie sogar sowas in sich wie eine Sehnsucht dann danach irgendwann mal, nicht unbedingt jetzt, weil es ja dann doch vielleicht auch wieder eine Vereinigung mit Ihrer Frau in dieser anderen Dimension, von der Sie gesprochen haben, geben könnte, die noch mehr ist als die, also die Sie jetzt haben, weil Sie ja eben jetzt durchaus in verschiedene Dimensionen weilen.
Sehnsucht spüre ich nicht, nein. Aber das Verhältnis zum Tod hat sich in der Tat verändert, ja. Für mich war mein Tod eine schreckliche Vorstellung, weil klar war, mein Tod würde mich von meiner Frau trennen. Und das war für mich eine Schreckensvorstellung. Ich wollte nicht von meiner Frau getrennt sein. Das wäre der normale Weg gewesen, denn ich bin 10 Jahre älter, also war ich eigentlich zuerst an der Reihe. Und nun ist es genau andersrum gekommen, was niemals überhaupt nicht mal ein Gedanke war. Das war gar nicht vorstellbar. Aber jetzt habe ich das alles miterlebt, aus nächster Nähe erlebt, wie Sterben geht und wie der Tod aussieht. Und stelle fest, jetzt habe ich nicht mehr so große Angst davor. Er wird mich ja nicht trennen von ihr, sondern ganz im Gegenteil. Er wird mich mit ihr wieder vereinen. Das scheint mir gesichert zu sein. In welcher Form, das weiß ich nicht. Hundertprozentig in der Form, dass die Energien wieder beieinander sind. Ob auch in irgendwie gearteter persönlicher und Bewusstseinsform, wäre sehr schön. Mit dieser Frau kann ich ewig verbringen.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Schmidt.
Sehr gerne.
Das war über das Ende Folge 30. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismann.de und folgen Sie Chrismann auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismann.de/doppeltgut. chrismann.de/doppeltgut.